sprich, dass es
keine
weitere Flut, zumindest nicht über die ganze Erde, geben wird. Dieser Bund enthält auch zum ersten Mal die Erlaubnis für die Menschen, Tiere zu essen, was vorher noch nicht erlaubt war. Demgegenüber wird aber ganz streng verboten das Vergießen des Blutes von Menschen. Und das Zeichen des Bundes ist der Regenbogen. Danach kommt dann die Geschichte von Noach als dem ersten Weinbauer, der auch gleich betrunken wird, als er den ersten Wein getrunken hat. Und die Geschichte seiner Blöße, die dann seine Söhne entdecken und die, mit der sie unterschiedlich umgehen, was dann auch zu unterschiedlichen Prophezeiungen oder Worten Noachs über diese Söhne führt. Danach folgen dann die Nachkommen der drei Söhne Noachs, die ja im Grunde genommen die ganze Menschheit einschließen. Das ist, wird auch oft die Völkertafel genannt, wo alle Völker der Erde, zumindest soweit sie damals bekannt waren, zurückgeführt werden auf die drei Söhne Noachs. Dann haben wir die Geschichte von der Menschheit, die eines Sinnes ist und bleiben möchte und darum eine Stadt und einen Turm baut. Und dann schließlich nochmal die Geschlechterfolge von einem der Söhne Noachs von Schem, der sozusagen das Geschlecht ist, das später die Verheißung tragen wird, bis hin zu Abraham, der uns dann die folgenden Wochenabschnitte beschäftigen wird. Ich wollte zunächst mal noch etwas nachtragen oder nur noch mich beziehen auf die Verse, die letzten Verse von unserem letzten Wochenabschnitt waren, denn da sind schon die ersten Hinweise auf das, wie die Situation der Schöpfung aussieht und wie Gott damit umgehen wird, und zwar die Frage, wie Gott auf die Schlechtigkeit der Menschen reagiert. Und das ist der Vers 6,6. Ich lese ihn ja in der Übersetzung von Benno Jakob vor. Und es war ihm leid, dass er den Menschen auf der Erde gemacht habe, und er betrübte sich zu seinem Herzen. Und dieser Vers hat eine Menge Probleme vielen Auslegern gemacht, dass hier eigentlich zu menschenähnlich von Gott gesprochen wird und auch, dass Gott sozusagen seine Entscheidungen oder seine Gefühle rückgängig machen kann. Das waren Dinge, die zumindest in manchen philosophischen Schulen schwer tragbar waren. Und eine relativ moderne Reaktion darauf möchte ich hier vorstellen von Rabbiner Benno Jakob, geboren in Schlesien 1862, verstorben in London 1945. Er war offiziell als Rabbiner ordiniert worden am jüdisch-theologischen Seminar in Breslau, damals ja noch eine deutsche Stadt in Niederschlesien, die die drittgrößte jüdische Gemeinde Deutschlands hatte. War als Rabbiner in Göttingen und Dortmund, aber eigentlich Rabbiner von sehr prägniert reformierten Gemeinden. Und war immer schon sehr tätig mit Vorträgen über biblische Themen und hat nach seiner Pensionierung dann diese Dinge zusammengestellt und vieles auch nochmal neu aufgearbeitet und ist morgen so weit gekommen, dass er zwei Bücher der Tora, Genesis und Exodus, kommentiert hat. Der Kommentar zu Genesis konnte noch 1934 in Berlin erscheinen, ein Buch von über 1000 Seiten, was inzwischen auch einem Nachdruck wieder zugänglich ist. Das Buch Exodus hatte er, nachdem er 1939 nach London geflohen war, dort zum größten Teil schon fertig gehabt. Es ist aber erst nach seinem Tod herausgekommen. Eine Sache, die Benno Jakob ganz wichtig war, war wirklich einen fundierten wissenschaftlichen jüdischen Kommentar, der mit den üblichen christlichen modernen Kommentaren konkurrieren kann, zu bieten. Und er hat darin auch die Quellenscheidung der Texte der Tora, wie sie ja gerade die protestantische Exegese im 19. Jahrhundert entwickelt hatte, sehr entschieden abgelehnt. Aber nicht einfach aus Glaubensüberzeugung, weil er gesagt hat, die Tora ist so fertig vom Himmel gefallen, sondern weil er das wirklich vom Text her begründen wollte und sagen wollte, der Text ist in sich einheitlich. Und er versucht auch, alle möglichen Vorurteile auszuräumen. Ist auch heute sehr hilfreich, weil er vieles an älterer jüdischer Auslegung zusammenfasst und von daher das auch zugänglich macht für Leute, die eher schwer Zugang dazu finden können. Ich habe ein besonders enges Verhältnis zu Benno Jakob, denn ich bin schon seit einigen Jahren damit beschäftigt, die hebräische Übersetzung des Genesis-Kommentars mit vorzubereiten. Und ja, von daher kenne ich den Text sehr gut und finde es immer wieder interessant, bei ihm nachzusehen. Ja, sehen wir uns an, was er zu diesem Vers über den leidenden Gott, den Gott, der an seiner Menschheit leidet, schreibt. Es ist zunächst ein Zeugnis für das gute hebräische Sprachgefühl des Midrasch und der jüdischen Exegeten und Religionsphilosophen, das an dem Ausdruck Nicham, also das ist, was hier als er, es war ihm leid übersetzt, niemand von ihnen Anstoß nimmt. Auch nicht an dem scheinbaren Widerspruch, dass einerseits emphatisch erklärt wird, nicht ein Mann ist Gott, dass er lüge, und Erdensohn, das ihn gereue, und andererseits noch viel öfter ausgesagt wird, dass Gott bereue oder bereut habe, ja dies als ein hoher Ruhmestitel an ihm gepriesen wird. Der Unterschied ist nicht schwer zu erkennen. Bei Aussprüchen der ersten Art handelt es sich um Zukünftiges, bei den anderen um Vergangenes und Gegenwärtiges. Wenn Propheten einen Beschluss Gottes für die Zukunft verkünden, des Segens im Fall von Biliam und der Verwerfung im Fall von Samuel, so schicken sie voraus, dass man Gottes Worte in vollem Ernst zu nehmen habe und nicht für leere Reden halten solle, wie die eines Menschen, der heute so und morgen so spricht. Der beinahe gleiche Wortlaut in Numeri 23, 19 und 1 Samuel 15, 29 zeigt, dass diese Treue Gottes gegen sich selbst ein Axiom schon der frühesten prophetischen Predigt war und eine emphatisch-rhythmische Prägung gefunden hatte. Die anderen Stellen aber lehren, dass ein bevorstehendes, von Gott angedrohtes Unheil abgewendet worden sei und zurückgenommen werden könne, nämlich durch Gebet, Umkehr und gute Werke. Und ebenso eine Wandlung des Menschen zum Schlechten eine ehemalige Erwählung hinfällig mache. Ohne solchen Begriff von Gott gibt es keine lebendige Religion mit Buße und Vergebung. Unser Vayinachem aber ist am ähnlichsten dem in 1 Samuel 15, 10 und besagt, nachdem der Mensch, wie Gottes Betrachtung ergab, sich solcher Gestalt gänzlich und unwiderruflich zum Bösen gewandt hat, musste Gott, der ihn nicht dazu mit Gaben versehen und auf die Erde gesetzt hatte, seine Haltung gegen den Menschen ändern, der sich selbst geändert hatte. Gott gibt nicht zu, dass er sich bei der Erschaffung des Menschen geirrt habe. Den Menschen trifft die Schuld, seine Aufgabe verfehlt zu haben. Gottes Leidsein, Zürnen und Trauern ist das Seitenstück zu der Freiheit, die der Mensch auch zum Bösen hat. In dem letzten Abschnitt wendet sich Benno Jakob gegen einige Einwendungen, die auch in früheren Auslegungen schon mal waren. Ja, Gott ist doch eigentlich allwissend. Warum hat er dann den Menschen geschafft, wenn er hätte doch wissen müssen, dass passieren wird, was passiert? Und warum hat er es trotzdem getan? Und da auch zu sagen, dass natürlich mit der Schöpfung des Menschen Gott ein gewisses Risiko eingeht und die Möglichkeit offen lässt, dass die Dinge in unterschiedliche Richtungen gehen können. Was wir ansonsten an der Technik von Benno Jakob sehen, dass er wirklich so ziemlich alle Bibelstellen in dieses Verb, die Wurzel Nicham, es war ihm leid, vorkommt, dass er so gut wie alle anführt und die Vergleiche zieht, wie sie ausgelegt werden. Und das ähnlichste Beispiel aus 1 Samuel 15, das hier bringt, das ist die Verwerfung Sauls als König durch Samuel, weil er Gottes Befehl, die Amalekiter zu vernichten, nicht vollständig ausgeführt hat. Also das sieht er als von der Situation her die ähnlichste Formulierung als die, die wir hier vor der Sintflut haben. Ja, hier mal ein kurzer Einschnitt noch für Nachfragen und Überlegungen. Dann würde ich erstmal weitermachen. Andere Frage, da greife ich jetzt auf die mittelalterlichen Ausleger zurück, ist wirklich versuchen, wie man genau das Vergehen, das so schlimm war, dass es die Vernichtung allen Lebens rechtfertigte, wie man dieses Vergehen definiert. Wenn ich jetzt diese mittelalterlichen Ausleger bringe, ist es sicher ein Unterschied zu der christlichen Tradition. Das sind Ausleger, die jeder praktizierende Jude, jede praktizierende Jüdin kennt. Bücher, die man im Bücherschrank stehen hat, das sind auch oft die wichtigsten dieser Kommentatoren. Da gibt es Druckausgaben, wo deren Kommentare mit dem Bibeltext veröffentlicht werden. Also das ist nicht irgendetwas, was in entfernten Bibliotheken steht, sondern wirklich zu dem ist, was man eigentlich wie man begleitend die Tora mitliest. Und wir fangen auch gleich an mit dem bedeutendsten Ausleger, der eigentlich immer mit zitiert wird und alle fangen wieder mit ihm an, auch wenn sie ihm vielleicht nachher widersprechen werden, mit Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, der etwa 1040 bis 1105 gelebt hat im nordfranzösischen Troyes in Mainz und Worms, neben dem Torah und Kommentar und auch einen Kommentar zu fast allen Büchern der Bibel, hat er auch einen Talmud-Kommentar geschrieben, war also sehr produktiv. Und in seinem Bibelkommentar ist eigentlich relativ knapp und versucht meist den Wortsinn der Dinge zu sehen. Und er hat jetzt hier also in Vers 11, wo es heißt, und es verderbte. Was ist genau mit Verderben gemeint? Und dazu schreibt Rashi, Ausdruck für Unzucht und Götzendienst. Und als Beweis nimmt er jetzt Bibelstellen, an denen dasselbe Verb vorkommt, dass ihr nicht verderbt in Deuteronomium 4, und das ist eindeutig Götzendienst, denn da geht es weiter und euch ein Bild macht. Und das andere ist natürlich ein Zitat aus demselben Kontext, nämlich der kommende Vers in unserem Text, und es verderbte alles Fleisch seinen Weg. Diese Formulierung von Fleisch und den Weg zusammen, darin sieht Rashi eine sexuelle Konnotation. Und dann das Zweite, was neben dem Verderben genannt wird, ist der Ausdruck, und die Erde wurde voll von Hamas. Und ich habe das jetzt absichtlich, dieses Wort Hamas, nicht übersetzt, weil es eben unterschiedliche Interpretationen gibt, was damit gemeint ist. Rashi schreibt ziemlich eindeutig, Hamas ist Raub. Und er setzt dann weiter fort, nochmal zurückgreifend auf die vorige Formulierung, und es verderbte alles Fleisch, weil es eben alles Fleisch heißt. Selbst das Vieh, die wilden Tiere und die Vögel hatten Verkehr mit denen, die nicht von ihrer Art waren. Also das war sozusagen, dass alles Fleisch seinen Weg verdirbt, eben nicht den normalen Weg der sexuellen Beziehungen hat. Als Antwort darauf kommt Ramban, den hatten wir auch letztes Mal schon, Rabbi Moshe ben Nachman. Und er geht zunächst eben auf die Deutung Rashis ein, und es verderbte alles Fleisch seinen Weg. Und wenn wir alles Fleisch nach seiner eigentlichen Bedeutung auslegen und sagen, dass selbst das Vieh, die wilden Tiere und die Vögel Verkehr mit denen, die nicht von ihrer Art waren, hatten, wie Rashi auslegte, müssen wir sagen, dass, und die Erde wurde voll von Hamas von ihnen her, nicht von allen, sondern von einigen. Und nur die Strafe des Menschen wurde erzählt. Oder wir müssen sagen, dass sie auch in dieser Hinsicht nicht ihre Nachkommen geachtet haben, und jedes Vieh zerrissen und jeder Vogel zertreten hat und also auch sie Hamas taten. Was ist das Problem von Ramban mit dem Vers, also wenn es heißt, und es verderbte alles Fleisch seinen Weg und die Erde wurde voll von Hamas. Für die Erklärung von Hamas, so wie auch Rashi es erklärt, das ist ein Verbrechen, das die Menschen tun. Und wenn jetzt vorher alles Fleisch sich auf die Menschen und alle Tiere bezieht, muss man sozusagen davon ausgehen, dass danach eine Einschränkung kommt und die eigentliche Strafe eben nur auf das Vergehen der Menschen, eben den Hamas, sich bezieht und nicht auf das Tun der Tiere. Oder man muss eben sagen, dass alles Fleisch auch für das Tun des Hamas gilt. Und dann müsste man also annehmen, dass auch die Tiere ihre Mittiere zerrissen und zertreten haben. Und da kommt natürlich eher ein Ausdruck von Hamas, die Zerstörung noch mehr als Raub ist. Aber Ramban ist nicht glücklich mit diesen beiden Auslegungsmöglichkeiten, sondern er schreibt dann weiter. Aber dem Wortsinn nach meint alles Fleisch alle Menschen, also nur alle Menschen und nicht die Tiere. Und weiter unten wird präzisiert, alles Fleisch, in dem lebendiger Hauch ist und von allem Lebenden, von allem Fleisch. Also seine Argumentation ist, in den beiden anderen Stellen in unserer Geschichte, wo von allem Fleisch die Rede ist, kommt noch eine weitere Erklärung dazu, die eindeutig klar macht, dass auch die Tiere gemeint sind. Und weil eine solche weitere Erklärung hier nicht da ist, meint er, dass er hier den Ausdruck alles Fleisch auf die Menschen beschränken kann. Da macht er weiter mit der Erklärung des Wortes Hamas. Das ist der Raub und die Unterdrückung. Und Noach gegenüber, also das heißt in den Worten, die dann im folgenden Text als Rede Gottes an Noach gehen, und Noach gegenüber gab er Hamas als Grund an und erwähnte nicht, dass ihr Weg verdorben war. Denn Hamas ist die bekannte und zutage liegende Sünde. Sozusagen die sexuellen Übertretungen sind ja etwas, was normalerweise nicht an die Tagesoberfläche kommt. Und unsere Weisen sagten, das zieht sich jetzt aus dem Talmud im Traktat Sanhedrin, dass dieser Sünde wegen ihr Urteil besiegelt wurde. Und warum ist gerade eben Hamas so eine schwere Sünde? Der Grund dafür ist, dass es sich um ein auf der Vernunft beruhendes Verbot handelt und sie keinen Propheten brauchten, der sie davor warnen würde. Also sozusagen etwas, was normaler Menschenverstand sagt, und die spätere rabbinische Tradition sagt auch, dass Todesstrafe nur vollstreckt werden kann, wenn jemand vorher gewarnt worden ist, dass er etwas tut, was die Todesstrafe nach sich zieht. Und Ramban zieht jetzt im Grunde genommen diesen Fall heraus, weil es sich um ein auf der Vernunft beruhendes Verbot handelt. Das muss man nicht nochmal ausdrücklich jemandem sagen, dass das verboten ist. Und als zweiten Grund, warum gerade das so ein schwerwiegendes Vergehen ist, sagt er dann, und außerdem ist es ein böses Tun dem Himmel und den Geschöpfen gegenüber. Das ist ja auch eine der klassischen Unterscheidungen der Gebote, dass es Gebote gegenüber Gott gibt, da meist eher die liturgischen Gebote, und Gebote gegenüber den Mitmenschen. Und hier sagt er, dass in diesem Fall beides zusammenkommt und das natürlich schwerer wirkt. In eine etwas andere Richtung geht Chiskuni. Rabbi Chizkiyahu ben Manoach, der etwa 1250 bis 1310 in Frankreich lebte, der bringt zunächst mal eine andere Erklärung von Vers 11, und es verderbte die Erde vor dem Elohim. Elohim ist ja einerseits das hebräische Wort für Gott, und so haben es auch die Ausleger, die wir bisher gesehen haben, verstanden. Aber Elohim hat auch eine Bedeutung im profanen Kontext, und kann dann die Richter meinen. Das kommt in manchen Gesetzen der Tora auch vor. Und so ähnlich interpretiert es hier Chizkuni, dass er sagt, und es verderbte die Erde vor den Großen, die auf der Erde waren, die die Frauen mit Gewalt genommen haben. Also sozusagen die Vergehen gerade derer, die an der Spitze der Gesellschaft stehen, die zum Verderben geführt haben. Und die Erde wurde voll von Hamas. Was ist Hamas und was ist Raub? Wir haben ja sowohl bei Rashi als auch bei Ramban gehört, dass sie Hamas als Raub erklären. Und eigentlich die Frage, die jetzt Rizkuni stellt, ja, warum steht denn nicht Raub da? Es gibt ja ein hebräisches Wort für Raub auch. Also warum steht hier Hamas? Das müsste doch eigentlich dann einen Unterschied zwischen beiden Wörtern geben. Und da zitiert er aus dem Midrash Genesis Rabba. Rabbi Hanina sagte, Hamas, wenn es einen Cent wert ist. Raub, wenn es weniger als einen Cent wert ist. Also in dem Sinne ist Hamas auch Raub, aber eben von etwas, was mehr Wert hat. Und jetzt kommt eine praktische Erklärung. Und so machte es die Generation der Sintflut. Jemand brachte eine Kiste voll mit Lupinen auf den Markt und einer kam und nahm in einem Wert von weniger als einem Cent weg. Ein anderer kam und nahm in einem Wert von weniger als einem Cent weg, sodass er, der Besitzer, sie nicht vor Gericht belangen konnte. Also sozusagen, anstatt dass einer viel raubt und dann belangt werden könnte, rauben zwei eine Menge, die nicht groß genug ist, als dass man sie dafür belangen könnte. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er zu ihnen, ihr handelt nicht anständig, also werde auch ich mit euch nicht anständig und wie es sich gehört, umgehen. Und dann bringt Chisconi noch ein paar andere Erklärungen für den Begriff Hamas, und stützt sich da auch wieder auf andere Bibelverse, in denen das Wort vorkommt. Unzucht, wie es heißt, und das ist ein Zitat aus Jeremia, mein Hamas und mein verwandtes Fleisch komme über Babel, sagt die, die in Zion sitzt. Oder Verehrung der Gestirne, jetzt ein Zitat aus Ezechiel, wie es heißt, und sie werfen sich nach Osten vor der Sonne nieder, denn sie haben die Erde mit Hamas erfüllt und mich wieder erzürnt. Oder Blutvergießen, wie es heißt, angesichts des Hamas der Söhne Judas, die in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Also die unterschiedlichen Bibelstellen, an denen das Wort vorkommt, lassen also unterschiedliche Interpretationen zu. Und eigentlich, was hier passiert, wenn das sowohl mit Unzucht, Götzendienst als auch Blutvergießen verstanden werden kann, werden damit, sind sie jetzt zusammengekommen, die drei schwersten Übertretungen, die die rabbinische Tradition kennt. Es heißt, man darf unter Lebensgefahr alle Gebote übertreten, außer diesen dreien. Unzucht, Götzendienst und Blutvergießen darf man auch nicht tun, selbst wenn sein eigenes Leben gefährdet ist. Und von daher haben die also einen besonderen Rang. Und es ist ja kein Zufall, dass Chisconi gerade Bibelverse versammelt hat, die diese Dreiheit sozusagen bringen, denn damit kommt zum Ausdruck, dass in diesem Wort wirklich die allerschlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann, versammelt sind und man auf die Weise natürlich eher verstehen kann, wie weit die Flut gerechtfertigt ist. Ja, das hatte ich so als Einleitung gedacht für wie man verstehen kann vielleicht, wie es zur Sintflut kommt. Und ja, also auch Versuche der traditionellen Ausleger mit der ja wirklich nicht ganz einfachen Geschichte umzugehen, dass Gott seine ganze Schöpfung vernichtet. Ja, jetzt würde ich gerne erst noch mal wieder öffnen.
Ich habe eine Frage. Darf ich einfach eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Gut.
Es ist 11 zuwenden. Wie ja normalerweise der Turmbau zu Babel genannt wird. Aber wir werden auch gleich sehen, dass das gar nicht so sicher ist, ob das eine gute Bezeichnung dafür ist. Und hier jetzt wirklich die Frage, die aus unterschiedlichen Interpretationen kommt, ist die Zerstreuung der Menschheit als Reaktion Gottes auf den Bau der Stadt und des Turmes, ist das eine Bestrafung der Menschen oder ist das ein Segen? Die Tradition, die das als Strafe sieht, die fängt schon früh an mit den Midrashim. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Midrash Genesis Rabbah genommen. Da heißt es eben zu Vers 11,1. Und es war auf der ganzen Erde eine Sprache und einerlei Rede, worunter nach Rabbi Eliezer einerlei Redensarten zu verstehen sind. Die Taten des Geschlechts der Sintflut sind genau angegeben. Die Taten des Geschlechts der Zerstreuung aber nicht. Das ist auch nochmal wichtig nachher für die, die sagen werden, dass es ein Segen ist, dass nirgendwo eindeutig im biblischen Text gesagt wird, dass es eine Verderben oder eine Sünde war, als sie sich entscheiden, die Stadt und den Turm zu bauen, sondern man im Grunde genommen versuchen muss, das aus dem Text zu interpretieren, aber es nicht eindeutig gesagt wird. Und jetzt versucht eben genau der Midrasch, ob er ja etwa einen Hinweis darauf finden kann, dass es sich um eine Strafe handelt. Und er geht jetzt auf die Interpretation der Worte einerlei Rede. Das heißt auf Hebräisch Devarim Achadim. Und mit einem Wortspiel kann man jetzt sagen, dass das so viel bedeutet wie scharfe Reden. Das sind nämlich Devarim Chadim, also da fehlt nur ein Buchstabe vorher, klingt sehr ähnlich. Und dann wird erklärt, was die scharfen Reden sind. Sie führten nämlich scharfe Reden gegen den ewigen, unseren Gott, den einzigen, also eben Gott als einziger Echad bezeichnet, und gegen Abraham, der auch Echad genannt wird, indem sie sprachen, dieser Abraham ist eine unfruchtbare Mauleselin, welche nicht zeugt. Und in Bezug auf den ewigen, unseren Gott, sprachen sie, es ziemt sich nicht, das heißt, er hat nicht das Recht, sich die Oberen zu wählen und uns die Unteren zu geben. Nein, wir wollen uns einen Turm bauen mit einem Götzenbilder auf der Spitze und ihm ein Schwert in die Hand geben, dass es den Anschein habe, als wenn es mit Gott kämpfen wolle. Also diese scharfen Reden werden also als eine Revolte gegen Gott gesehen. Und wenn hier Abraham reinkommt, wenn man das die chronologischen Angaben auseinanderdividieren würde, wird man dazu kommen, dass Abraham schon am Leben war, als die Geschichte geschehen ist. Aber wie ich ja vorhin sagte, die Chronologie ist der Tora egal, sondern eben zu sagen, wieso hat Gott gerade Abraham erwählt, der doch überhaupt keine Kinder zeugt, eben noch bevor es soweit sein wird, dass er die Kinder bekommen wird. Aber das noch viel Wichtigere ist eben die Kritik an Gott. Also das heißt sozusagen, es zieht sich nicht, sich die Oberen zu wählen und uns die Unteren zu geben. Das wird auch noch an einem Psalmvers gehen, wo es heißt, der Himmel ist Gottes und die Erde gab er den Menschen. Klingt ja eigentlich, könnte man sagen, relativ fair, aber den Leuten auf der Erde passt das nicht. Sie sagen, es ist nicht in Ordnung, dass Gott da oben alleine ist, und versuchen sozusagen, mit dem Turm, auf dem sie ein Götzenbild stellen, also der Turm, der bis in den Himmel geht, eine Konkurrenz für Gott in den Himmel zu bringen. Und das hat vielleicht auch mit einem Thema zu tun, das wirklich so in den Jahrhunderten auch noch der ersten Midrashim wichtig war. Die Frage, gibt es einen oder zwei Herrscher im Himmel? Das heißt natürlich auch was mit Auseinandersetzung mit dem Christentum. Aber nicht nur, das hatte auch mit älteren philosophischen Vorstellungen von dem Logos schon zu tun. Und die Frage, ob Gott wirklich ganz alleine da im Himmel ist oder ob da noch jemand anders ist, der mit ihm zusammen oder wie es hier dargestellt wird, in Konkurrenz ist. Also ich würde nicht ausschließen, dass hier vielleicht auch eine gewisse antichristliche Spitze drin sein soll. In jedem Fall wird es hier also dieses Bauen eines Turmes in den Himmel rein als ein Eindringen in die Sphäre Gottes, die eben nicht rechtmäßig ist, gesehen. Und insofern wird der Bau des Turmes als Sünde gesehen, also als Sünde, die mit Götzendienst verbunden ist. Und das ist eigentlich in unterschiedlichen Variationen so mehr oder weniger die Deutung, die die meisten mittelalterlichen Ausleger auch übernehmen. Also es ist die herrschende Interpretation, dass es sich also um eine Strafe handelt. Manche unterscheiden dann ja, dass sie sagen, denn wenn es eine Strafe ist, ist sie ja weniger schlimm als die Sintflut, denn die Leute bleiben ja alle am Leben. Sie werden über die Erde verstreut, aber es stirbt wenigstens niemand dabei. Und dann zu sagen, dass für Gott es schlimmer war, die letztlich zwischenmenschlichen Vergehen, die wir ja in der Interpretation von Hamas vorhin gesehen haben, dass die für ihn so schlimm waren, dass er die ganze Welt vernichten wollte, während das Vergehen ihm gegenüber den Götzendienst bestraft er zwar, aber nicht so schlimm. Also dass für Gott selber die zwischenmenschlichen Vergehen schlimmer sind als Vergehen gegen ihn. Das ist ein Akzent, der bei manchen mittelalterlichen Auslegern dann kommt. Aber es gibt eben auch die sagen, es ist überhaupt keine Strafe. Und von den mittelalterlichen Auslegern kann man da als eine der Ausnahmen Rabbi Abraham ibn Ezra anführen. Wir sehen auch an seinem Namen Ibn Ezra und nicht Ben Ezra, dass er aus dem arabischen Kulturbereich kam. Und er hat auch in seinen grammatischen Erklärungen benutzte auch sehr oft eben die arabische Grammatik und behilft sich mit der und war ansonsten jemand, der ein ziemliches Wanderleben durch ganz Europa geführt hat und eben auch einer der wichtigen Kommentatoren. Und Ibn Ezra schreibt, jene Erbauer des Turmes waren nicht dumm, dass sie dachten, sie könnten in den Himmel aufsteigen und fürchteten sich auch nicht vor einer Sintflut. Also sie bauen einen hohen Turm, damit er nicht überspült werden kann. Denn Noach und seine Söhne, denen er geschworen hatte, waren dort und alle gehorchten ihnen, denn sie waren ihre Söhne. Also auch Angst ist es nicht. Und siehe, die Schrift enthüllt ihren Wunsch und ihre Absicht, eine große Stadt zu ihrer Niederlassung zu bauen und einen hohen Turm, der ihnen Zeichen, Name und Ruhm sei, damit die außerhalb Gehenden, wie die Viehhirten, wissen, wo die Stadt ist. Und auch wird ihr Name nach ihnen bestehen bleiben, solange der Turm steht. Also Ibn Ezra versucht diese Beschreibung, sie beschließen eine Stadt zu bauen und einen Turm zu bauen, als etwas, wo man eigentlich gar nichts Negatives sehen kann. Und er weiß auch so eine praktische Bedeutung hin, wenn eine Stadt einen hohen Turm hat, kann jemand da draußen unterwegs sich immer noch orientieren und wird nicht irgendwo mitten in der Wildnis verloren gehen, sondern weiß, wie er zu der Stadt kommen kann. Und eindeutig schreibt er dann am Schluss der Geschichte, und er zerstreute sie, und das war gut für sie. Denn so heißt es, füllt die Erde. Das ist ja der Schöpfungsbefehl von Genesis 1. Und wie können die Menschen die Erde füllen, wenn alle in einer Stadt bleiben? Sozusagen, das im Grunde genommen, und das werden wir gleich bei den beiden folgenden Auslegern sehen, das Problem bei dem Bau der Stadt und des Turmes nicht der Götzendienst war, sondern dass die Menschen so eng aufeinander hocken und deswegen sich nicht über die Erde ausbreiten sollen, was ja eigentlich ihre Bestimmung ist nach Genesis 1. Also das haben wir bei einem mittelalterlichen Ausleger, der hier schon zu sagt, dass die Zerstreuung eigentlich nichts Negatives ist. Und Benno Jakob schreibt das ganz eindeutig. Wenige Erzählungen sind so völlig missverstanden worden wie diese. Schon ihre Benennung, der Turmbau zu Babel, war ein Irrtum. Wäre die Hauptsache der Turm, so hätte es am Schluss heißen müssen, sie mussten ablassen, den Turm zu bauen. Aber die Stadt ist es, die sie zu Ende zu bauen verzichten müssen. Und sie ist es, die den Spottnamen Babel erhält. Die Erzählung soll ferner, sagt man, von dem titanenhaften Trotz und Übermut jenes Geschlechtes, aber auch ihrer Bestrafung durch den mächtigen Himmelsgott künden. Sie wollten den Himmel stürmen, und Gott fürchtet ernstlich, dass sie ihn verdrängen könnten. Die Sprachenverwirrung und die Zerstreuung ist eine Strafe der menschlichen Hybris. Den Anstoß für die Erzählung habe das mit Abscheu gemischte Staunen gegeben, dass die Riesenstadt Babel mit ihrem noch erhaltenen gewaltigen Turm bei den aus der kulturlosen Wüste stammenden Israeliten erweckte. In Wahrheit ist der Grundzug jenes Geschlechtes Ängstlichkeit und Herdensinn. Nicht in den Himmel wollen sie dringen, sondern sich auf der Erde zusammendrängen, auf der sie sich zu verlieren fürchten. Es ist eine falsche, nur von wenigen wie Ibn Ezra und Ralbak nicht geteilte Meinung, dass die Zerstreuung eine Strafmaßregel sein solle, die die ursprüngliche Einheit des Menschengeschlechtes zerstörte. Es ist zu unterscheiden zwischen der Zerstreuung eines Volkes und der ganzen Menschheit. Jene ist eine Zerstreuung unter andere, also Verweisung aus der Heimat, ein Unglück und eine Strafe. Sie führt zur Verminderung der Volksmenge und schließlich zum Untergang. Aber die Zerstreuung der Menschheit über die Erde war eine unausbleibliche Folge der Vermehrung, also Erfüllung des schon bei der Schöpfung ausgesprochenen und nach der Flut wiederholten göttlichen Segens. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Wozu hätte denn auch Gott die Erde so groß und weit geschaffen? Darum ist die Welt so groß, dass wir uns auf ihr zerstreuen. In den prophetischen Schilderungen der Endzeit wird es niemals als wünschenswert hingestellt, dass die Menschen auf einem Fleck wohnen und eine Sprache sprechen sollen. Sondern der Bau der Riesenstadt ist ein aus Furcht geborener Versuch, dem göttlichen Plan zu begegnen. Mit der Vereitelung ist Gottes Absicht erfüllt und die Schöpfung endgültig abgeschlossen. Jetzt stellt sich die Erde so dar, wie Gott sie haben wollte. Also Benno Jakob geht auch in die Richtung von Ibn Ezra, eben den ursprünglichen Schöpfungsauftrag zu sehen, dass der Mensch sich verbreiten soll über die Erde. Und er geht auch nochmal genauer in die Interpretation rein, eben zu sagen, was sie eigentlich motiviert und auch zu betonen, dass sie Angst haben, dass sie nicht zusammenbleiben und darum auf die Idee kommen, die Stadt zu bauen, von der der Turm eigentlich nur ein Beiwerk ist, während es hauptsächlich auf die Stadt ankommt. Noch ein Stück stärker hat es Jeschajau Leibowitz gesagt, noch geboren in Riga, hat noch bis zur Machtergreifung der Nazis in Deutschland studiert, ist dann über die Schweiz nach damals noch Palästina ausgewandert und hat dann bis zu seinem Tod in Jerusalem gelebt, war von Beruf her eigentlich Physikprofessor, hat sich aber viel mit Philosophie jüdischer Tradition befasst und war durchaus auch jemand, der viel veröffentlicht hat, auch zu religiösen Themen. Und in einem seiner Bücher, eben auch über den Wochenabschnitt, schreibt er zu der Geschichte der Zerstreuung der Menschheit. Und er nennt das hier, wie es in der jüdischen Tradition ist, die Generation der Spaltung. Also es gibt in der rabbinischen Tradition, spricht von der Generation der Sintflut und der Generation der Spaltung. Das sind also ist diese Generation mit gemeint. Über die Generation der Spaltung erzählt die Schrift einfach, dass sie plante, eine Stadt und einen Turm zu bauen und sich um diesen Bau zu sammeln. Und es gibt keine ausdrückliche Verurteilung dieses Tuns, aber als Folge von ihm wird über sie die Verwirrung der Sprache und die Zerstreuung über die ganze Erde verhängt. Bei einem oberflächlichen Blick scheint uns wieder, dass diese Anordnung als Strafe kam. Aber dies wird nicht ausdrücklich gesagt. Mir scheint, dass diese Anordnung keine Strafe war, sondern gerade eine große Korrektur zum Wohl der Menschheit. Die Bedeutung des Kapitels über den Turm von Babel liegt in erster Linie gar nicht in dem Versuch, den Turm zu bauen, sondern sie geht auf das, was vorher gesagt wird, dass die ganze Erde, die nach der Sintflut erneuerte Menschheit, einer Sprache und einer Rede war. Nach dem Misserfolg des Bauens entstanden verschiedene Sprachen und daher auch verschiedenes Reden. Mir scheint, dass der Irrtum oder die Sünde der Generation der Spaltung nicht im Bau der Stadt und des Turms wurzelte, sondern in dem Streben, mit Hilfe dieser künstlichen Mittel die Situation des einer Sprache und einer Rede aufrechtzuerhalten. Eine Situation von Zentralismus, den wir in seiner modernen Spielart Totalitarismus nennen. Eine Sprache und eine Rede. Im Bewusstsein vieler Naiver unserer Zeit stellt sich eine solche Wirklichkeit idyllisch dar. Die ganze Menschheit ein Block, ohne Differenzierungen und daher auch ohne Konflikte. Aber der Verständige begreift, dass es nichts Furchtbareres gibt als diesen künstlichen Konformismus. Eine Stadt und ein Turm als Symbol für die Konzentrierung der ganzen Menschheit um eine Sache. Dass es keine Meinungsverschiedenheiten gäbe und keinen Kampf um unterschiedliche Ansichten und Werte. Keine größere Tyrannei ist vorstellbar. Keine größere Sterilität der Gedanken und Werte. Dass es keine Regelwidrigkeiten gäbe und kein Abweichen vom Üblichen und vom Konsens, die mit den künstlichen Mitteln der Stadt und des Turms aufrechterhalten werden. Der Heilige, gepriesen sei er, hat dies in seinem Erbarmen und seiner Güte der Menschheit gegenüber verhindert und schuf jene Menschheit, in der es keine Totalität umfassender Einheit geben wird, sondern in der Unterschiede und Gegengesetze, Differenzierung der Gedanken und Differenzierung der Werte existieren und in der den Menschen aufgegeben ist, um ihre unterschiedlichen Werte, Ziele und Bestrebungen zu kämpfen. Die Folge ist zwar die menschliche Geschichte, über die einer der größten Historiker sagte, dass sie nichts als die Abfolge von Verbrechen, Wahnsinn und Katastrophen des Menschengeschlechts sei. Dieser Historiker, Edward Gibbon, hat die Wahrheit gesagt, aber nicht die ganze Wahrheit. Die Geschichte ist zwar die Abfolge von Verbrechen, Wahnsinn und Katastrophen, aber sie ist auch die Abfolge des Kampfes von Menschen gegen die Verbrechen, gegen den Wahnsinn und gegen die Katastrophen. Und die Tatsache, dass dieser Kampf in jeder Generation und Gesellschaft der Menschen stattfindet, ist es, die der menschlichen Geschichte einen Wert gibt. Ja, soweit erstmal die Texte. Ob dieser Gedanke, die Zerstreuung der Menschheit nicht als Strafe zu sehen, ist vielleicht schon was, was auch für viele neu ist. Und von daher wäre ich jetzt schon mal neugierig, da auch ein paar Reaktionen drauf zu hören. Die Geschichte von Stefan Zweig, die ja den Turm von Babel genannt hat. Und die ist zum ersten Mal 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, veröffentlicht worden. Und Stefan Zweig war sicher kein praktizierender Jude, aber schon jemand, der jüdische Tradition gut kannte und auch manche seiner Geschichten auch beruhen auf jüdischen Erzählungen. Und er sieht wirklich die Geschichte so, dass Gott eifersüchtig wird und die Menschheit zerstreut. Also er sieht es schon eher als eine Strafe und beschreibt eben, wie die Menschen dann mühselig, nachdem Gott sie verstreut hat, wieder versuchen zusammenzukommen und sieht dann wohl so in der Welt, die eben kurz vor dem Ersten Weltkrieg war, einen Versuch, wie die Welt schon versucht, sich zu einigen. Und er beschreibt diese Einheit aber ganz anders, als sie Jeschaja Olajbowitsch gesehen hat, sondern dass jeder von seinen Gaben etwas dazu tut, um diesen Turm zu bauen. Und dann sagt er, und Gott sah es und fühlte sich wieder bedroht und wurde wieder zornig und zerstörte den Turm. Also das hat er sicher vor dem Trauma des Ersten Weltkriegs, was ja für die damalige Generation im Grunde der Untergang ihrer Kultur und ihrer Ideale war, gesehen. Und das ist auch der letzte Text, den er geschrieben hat, bevor er in Brasilien Selbstmord begangen hat. Und das war sicher ja für ihn dann eben die Nazi-Herrschaft und die Eroberung weiter Teile Europas durch die Nazis war für ihn sicher nochmal der endgültige Tod des Europas und der Ideale, an die er geglaubt hatte. Und da irgendwo dann so die zornige Hand Gottes zu sehen. Also das ist für ihn eine Einheit. Also ich finde es auch von der Situation her eine total faszinierende Interpretation. Wenn ich wirklich an die Wortbedeutung des Bibeltextes gehe, hätte ich eher Schwierigkeiten, diese Einheit, in der die Menschen die Stadt und den Turm bauen, als etwas so eine Einheit in der Vielfalt zu sehen, wie Stefan Zweig beschreibt. Das kommt, glaube ich, mit dem Wortsinn nicht so gut hin, aber es zeigt eben auch, wie man mit der Erzählung umgehen kann in einer Situation, wo die Welt, alles was gut war in der Welt und alle Hoffnungen zusammenbrechen. Wenn er heute noch leben würde, würde es vielleicht auch hinsichtlich der europäischen Einheit, die bedroht ist, würde er das vielleicht nicht ganz so krass, aber doch auch irgendwo als eine neue Gefahren für einen Versuch von Einheit in der Vielfalt zu schaffen, zu sehen. Wo wir schon eben von der Geburt Abrahams und seines Bruders Nachor hören und es schon der Vater Abrahams Terach ist, der schon aufbricht und bis nach Haran kommt. Das heißt, es gibt neben dem Aufbruch Abrahams, mit dem ja dann beim nächsten Mal unser Abschnitt beginnt, gibt es schon den seines Vaters, der gar nicht groß theologisch motiviert wird. Und es ist also zunächst der Vater Abrahams, Terach, der seine Söhne Abraham und Nachor und seinen Enkel Lot mitnimmt und auch die beiden Frauen von Abraham und Nachor, Milka und Sarah werden erwähnt. Und wir haben ja auch schon die Erwähnung, dass Sarah unfruchtbar ist. Im Grunde haben wir hier eine zweifache Auszugsgeschichte. Die eine, wo Abraham noch mit seinem Vater zieht. Und beim nächsten Mal wird es dann der Auszug Abrahams selber sein, wo dann auch Terach gar keine Rolle mehr spielt. Ja, ich denke, das wäre es dann für dieses Mal. Kommt noch Frau Sinica?
Ja, ich wollte noch kurz fragen, vielleicht ist das auch schon vorgegriffen fürs nächste Mal, aber ich war im
Schnitt, wo es eigentlich schon kurz vor der Sintflut heißt, dass Gott die Lebenszeit des Menschen auf 120 Jahre begrenzt. Was ja auch tatsächlich das Alter des Mose sein wird, der sozusagen das vollkommene Alter erreicht hat. Aber Abraham und überhaupt einige der Nachkommen Noachs werden durchaus noch mal um einiges älter. Also ich glaube, es kann nicht darum gehen, das wirklich halt für biologisch möglich zu halten, als einfach Dinge anders zu sehen. Ich habe Benno Jakob gesehen, der sagt einfach die Geschichten für sich und die Chronologie für sich. Also der spielt schon sehr mit den Zahlen und untersucht dann auch, was einem ja nicht so schnell auffällt, wer zu wessen Zeit noch gelebt hat. Denn das fällt einem ja nicht so schnell auf. Aber wenn man das wirklich miteinander rechnet, merkt man dann, dass die Leute oft viel eben noch in weitere Generationen gelebt haben, ohne dass es ausdrücklich gesagt wird. Das ergibt sich einfach durch die Rechnungen. Aber Benno Jakob hat keine Erklärung dafür, warum diese Zahlen genannt werden, und lässt das einfach im Gegensatz zu allen anderen Dingen, die er untersucht, einfach irgendwo stehen auch. Und mir fällt auch nichts Besseres dazu ein, muss ich zu sagen. Also jetzt zu versuchen, die symbolisch auszudeuten, würde, glaube ich, auch nicht viel Sinn machen. Das hat vielleicht kann man es als einen Hinweis darauf sehen, dass es, wie ich ja vorhin schon sagte, es geht nicht um Geschichtsschreibung, es geht auch nicht um biologische Tatsachen. Und von daher dann sozusagen solche Fragestellungen auch früher Menschen auch eher weniger an die Texte gestellt haben.
Aber wir hatten ja letztens
Venturin gehört, die ich eigentlich sehr schön fand, dass er gesagt hat, die Juden hätten ja auch nach dem Auszug aus Ägypten zählen können, so wie die Christen nach der Geburt Jesu zählen, die Muslime nach dem Auszug Mohammeds aus Mekka, also sozusagen jeder nach einem für die eigene Gruppe bedeutenden Ereignis. Und das ist ein Zeichen für die Universalität des Judentums, dass man sich entschlossen hat, nach der Schöpfung der Welt zu zählen. Also unabhängig davon, wie realistisch diese Zählung ist, aber so als theologische Aussage finde ich das eigentlich schön. Ja, dann.